ARD Sounds.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmitt und heute geht es um ein Buch, das mich angeregt hat, verwundert hat, angespornt zu widersprechen und zuzustimmen gleichzeitig und das mir zumindest klargemacht hat, dass Gefühle für Gott und Fußball vielleicht doch gar nicht so unterschiedlich sind. Worum geht es heute? Es geht um Meinungsfreiheit und den Unterschied zwischen Zitat Impfen macht frei und Zitat Deutschland den Deutschen. Beides eben Ausrufe oder Zitate, ersterer strafbar, zweiterer nicht. Wie bitte? Das dachte ich auch. Wer entscheidet eigentlich darüber und nach welchen Grundsätzen und Gesetzen, welche Meinungsäußerungen strafbar sind und welche nicht? Das und mehr erklärt Roden Steinke in seinem Buch. Er sagt, wir brauchen mehr Meinungsfreiheit und nicht mehr Wächter darüber, denn wir rutschen langsam aber sicher in eine meinungsunfreie Republik, die wir eigentlich gar nicht so haben wollen. Wie kann das sein? Das fragen wir ihn. Er ist zugeschaltet aus Berlin, der Journalist, Autor und Jurist Roden Steinke. Schönen guten Morgen.
Ist mir eine Freude, dabei zu sein. Guten Morgen.
Herr Steinke, beginnen wir doch mal mit einer Belehrung, so wie es in Ihrem Buch ja auch beginnt. Der US-Vizepräsident J.D. Vance belehrt die Europäer und auch gerade die Deutschen, ihr habt ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Alle schütteln den Kopf, sie nicht. Warum nicht?
Ja, das ist, J.D. Vance ist nun wirklich der allerletzte, von dem man sich belehren lassen möchte über Menschenrechte, über Bürgerrechte. Ja, J.D. Vance, dessen Regierung sogar Comedians aus dem Fernsehen wegmobbt, wenn sie das fragile Ego des Präsidenten zu sehr triezen mit ihren Jokes zu nächtlicher Stunde. Also da ist schon klar, dass man da im Saal in der Münchner Sicherheitskonferenz ein bisschen nicht nur konsterniert, sondern fast auch belustigt war über diesen Auftritt von J.D. Vance. Und trotzdem finde ich, nur weil jemand wie J.D. Vance etwas sagt, ist nicht automatisch das Gegenteil richtig. Sondern man muss sich schon mit der Sache, um der Sache willen befassen und nicht mit so einem Lokalpatriotismus, wir lassen uns von außen nichts sagen, wir sind dann pampig, wir sind dann erst recht stolz auf das, was wir in Deutschland haben. Nee, man kann sich das, was in Amerika läuft, kritisch und distanziert betrachten und das, was in Deutschland läuft. Und ich habe letztes Jahr längere Zeit in Kalifornien verbracht, im Gespräch mit vielen Menschen, die der Trump-Regierung sehr kritisch gegenüberstehen, die sich für Bürgerrechte, für Freiheit stark machen in ihrem Land, die dort auch sehr viel zu kämpfen haben. Und die haben mir auch gesagt, ja, was sie wahrnehmen, was sie von Deutschland mitbekommen, zum Beispiel durch Berichte in der New York Times, die auch nicht im Verdacht steht, Trump zu Füßen zu liegen. Das macht denen auch Sorge. Ja? Wenn die da lesen, dass wir in Deutschland inzwischen regelmäßig sogenannte Aktionstage der Polizei haben, wo also die Polizei zeitgleich in Dutzende oder sogar Hunderte Wohnungen geht, morgens um 6, ja, da wird geklopft, geklingelt und dann kommen Leute im Schlafanzug an die Tür und dann heißt es hier, wir haben einen Zettel in der Hand, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss, Sie müssen jetzt Ihre Handys, Ihre Tablets rausgeben oder wir kommen rein und holen uns die. Und die Begründung dafür ist nicht, dass die Leute irgendwelche Gewaltverbrechen begangen haben, sondern dass sie Frechheiten im Internet gepostet haben. Da sagen mir liberale, sogar linke Amerikaner, also das kann doch nicht richtig sein.
Mhm. Das ist praktisch ja der Untertitel Ihres Buchs, Meinungsfreiheit heißt es, und dann der Untertitel, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen, das ist der Titel des heutigen Buches. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die kommen, sie sagen Frechheiten im Internet gepostet, sagen wir mal Hate Speech, also Hassrede beispielsweise, wenn das eben offenkundig geworden ist und dann erfolgt so eine Polizeiaktion, kann man ja natürlich auch erstmal sagen, es ist doch gut, wenn man auch schon präventiv mehr oder weniger dagegen vorgeht, damit das eben nicht in Aggression und echte Gewalt dann umschlägt.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass das aus besten Absichten geschieht und so forciert wird seit ein paar Jahren. Ich bin auch lange als Journalist, als Jurist jemand gewesen, der das sehr befürwortet hat und dafür gestritten hat, dass man da schärfer hinguckt, dass die Polizei da stärker reingeht, also in diese digitalen Räume und es nicht einfach so laufen lässt. Warum? Weil, wenn wir einen öffentlichen Diskurs haben, in dem vor allem Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund niedergebrüllt, bedroht werden und sich dann zurückziehen, dann verzerrt das ja unseren Diskurs, dann ist es Demokratie gefährdend oder schädlich für die Demokratie. Das kann man so nicht laufen lassen. Das wäre dann auch nicht Meinungsfreiheit, wenn man das laufen ließe, sondern dann würden die Skrupellosesten am Ende übrig bleiben und Selbstgespräche führen. Also es ist schon wahr, wenn wir über Bedrohungen sprechen, ja, mit Worten, Leuten Angst machen.
Also verbale Gewalt eigentlich.
Ja, also dass man Angst um seine Gesundheit hat, ja, nicht um vielleicht seine Reputation, das muss man, glaube ich, schon hinnehmen, dass Leute sagen, du bist ein Depp, aber wenn man gesagt bekommt, pass mal auf, sonst geht's dir wie dem und dem oder dir sollte mal das und das widerfahren oder guck dich mal um heute Abend, wenn du an dein Auto gehst, so. Da muss man eine Grenze ziehen. Aber unter dieser Überschrift Hass und Hetze fassen wir inzwischen so viele Dinge, die ganz anders sind. Ja, kürzlich gab es ein Strafverfahren gegen einen Bürger, der hatte Friedrich Merz als Pinocchio bezeichnet. Da gibt es ein Strafverfahren wegen Beleidigung eines Politikers. Oder der Schüler, der in Gießen kürzlich ein Plakat hochhielt, Merz leck Eier. Da ging es um die Wehrpflicht und der Schüler hat das also ein bisschen im Pinäler-Humor also zum Anlass genommen, den Kanzler zu verspotten. Da gibt es auch ein Strafverfahren dafür. Ist das Hass und Hetze? Ich würde eher sagen, das ist eine Polemik, die in einer Demokratie ja, ein vornehmes Recht von Regierten ist.
Sie schreiben, alle Meinungen sind zulässig. Meinung zu äußern, Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite dann natürlich auch, der Bedarf vielleicht doch irgendwo wäre den Anfängen, weil Sprache ist ja doch irgendwo auch die Grundlage für Taten, die daraus folgen könnten. In Zeiten von Antisemitismus, der ansteigt, oder auch rechtsextremistischen Aktivitäten. Wie will man dort unterscheiden? Wo ist die Trennungslinie und vor allen Dingen, wer entscheidet darüber?
Nach geltendem Recht ist es so, von der Meinungsfreiheit geschützt sind sogar ganz klar verfassungsfeindliche Äußerungen. Das ist erstmal schwer zu schlucken, aber ich mache mal ein Beispiel. Wenn Leute aufmarschieren und sagen, Todesstrafe für Kinderschänder, was ein Satz ist, der ganz klar dem Wortlaut unseres Grundgesetzes zuwiderläuft. Da steht ja drin, die Todesstrafe ist abgeschafft. Das ist trotzdem gestattet. Man muss sich an Gesetze halten, aber man darf auch Gesetze hinterfragen. Man darf auch eine Meinung haben, die unseren Gesetzen zuwiderläuft, sonst könnte man ja niemals Gesetze ändern. Und auch das Grundgesetz muss man ja diskutieren und ändern können. Also deswegen, es wäre, glaube ich, kein guter Rat, wenn wir sagen würden, nur noch die Meinungen, die also absolut akkurat in unsere Gesetze reinpassen, dürfen geäußert werden. Solange man gewaltfrei Gedanken äußert, dann ist das erstmal nichts Verkehrtes. Und unser Grundgesetz in seiner Weisheit, würde ich sagen, genauso wie andere liberale Ordnungen, erkennt an, dass die Menschen nur mal Meinungen haben. Ja, das entsteht ja nicht durch Sprechen, sondern es ist schon da. Und wenn es ausgesprochen wird, besteht zumindest die Chance, dass wir als Gesellschaft ins Gespräch darüber kommen. Und ich glaube, das ist immer wertvoll für eine Gesellschaft und wahrscheinlich geschieht es zu selten.
Heute wollen wir ins Gespräch kommen mit Ron Steinke hier auf SR Kultur, Fragen an den Autor. Sein Buch Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen. Herr Steinke, Meinungsfreiheit ist konstituierend für unseren demokratischen Staat. Das ist auch so ein Satz, der klar wird, wenn man Ihr Buch liest. Die Grenzenlosigkeit dieser Meinungsfreiheit, ich glaube, das ist so ein zentrales Thema, wenn ich Sie da richtig verstehe. Die Diskussion um die Leitplanken. Wir haben es gerade vorhin schon mal so ein klein bisschen angedeutet. Sind diese Leitplanken, so wie Ihr Buch das ja suggeriert, auch mit dem Titel enger geworden? Oder hat jemand diese Leitplanken verschoben? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, die sind enger geworden in den vergangenen 10 Jahren vor allem. Also wenn man sich unser Gesetz hier anschaut, da gibt es eine Reihe von Paragraphen im Strafgesetzbuch, die heißen Äußerungsdelikte. Das sind dann so Paragraphen wie Volksverhetzung, Verleumdung, üble Nachrede oder auch Beleidigung. Diese Paragraphen sind in den vergangenen 10 Jahren vermehrt worden. Also da haben im Parlament die Abgeordneten neue Paragraphen hinzugefügt und teilweise alte Paragraphen erweitert. Also der Paragraph der Volksverhetzung beispielsweise ist jetzt viel schärfer und viel umfassender, als er früher war. Und das hat alles Folgen gehabt. Man kann sich das in den Statistiken anschauen. Das habe ich für mein Buch alles zusammengetragen. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren, die wegen solcher bloßer Worte, wenn man das so nennen mag, geführt werden, die ist in die Höhe geschossen. Wir hatten noch nie so viele Ermittlungsverfahren wegen bloßer Worte wie heute. Und ja, ich glaube, dass es schon Anlass sein sollte, zu reflektieren, ob das eine gesunde Entwicklung ist für eine Gesellschaft. Das hat sicherlich viele Ursachen. Ja, eine ist bestimmt auch, dass heute die Dinge leichter zu dokumentieren sind. Ja, was im Netz geschrieben wird, das Netz vergisst nichts. Das kann man dann nachher auch vor Gericht leicht beweisen. Anders als Dinge, die man einfach so sagt und die dann sich verflüchtigen. Aber ich glaube auch, dass es ein Teil der Erklärung ist, dass unsere rechtlichen Maßstäbe sehr, sehr viel strenger geworden sind.
Aber gibt es nicht gute Gründe dafür, dass sie sehr viel strenger geworden sind?
Ich glaube, es ist manchmal schwierig zu erkennen, dass es einen Wert hat, Meinungsäußerungen zu hören, die einem inhaltlich komplett zuwider sind. Also mir sind rassistische, antisemitische Aussagen sehr, sehr zuwider. Nicht, dass man mich falsch versteht als irgendwie falsche, jemand, der hier falsche Toleranz predigt. Überhaupt nicht, ja. Ich finde, gegen rassistische, auch gegen sexistische Äußerungen muss man den Mund aufmachen, muss man widersprechen, muss man stellen, muss man dagegenhalten. Ich glaube nur, dass es gar nichts gewonnen ist, wenn man von vornherein die Leute daran hindert, ihre existierenden sexistischen, rassistischen und so weiter Ansichten zu artikulieren. Denn dann kann man in so ein Gespräch gar nicht reinkommen. Und die Idee, die jetzt neuerdings in der Politik sich immer mehr verbreitet, von vornherein zu sagen, also bei Rassismus ist Schluss, da ziehen wir eine Grenze, das billigen wir nicht, das erlauben wir nicht, das ist kurzsichtig. Das wird nämlich niemand dazu führen, seine eigenen Ressentiments vielleicht abzulegen, in Frage zu stellen. Im Gegenteil, in dem Moment, wo ich jemanden sage, die Polizei kommt bei dir vor die Tür, da hört das Nachdenken auf und da hört auch das selbstkritische Reflektieren, was vielleicht sonst noch stattfinden könnte, wenn man mit dem Menschen redet, hört es auch auf.
Walter Bachmann aus Neunkirchen hat eine Frage geschickt. Gibt es denn einen allgemeinen Trend zur Einengung der Meinungsfreiheit? Ist Deutschland Vorreiter bei diesem allgemeinen Trend oder wo kommt das her? So verstehe ich die Frage.
Ja, Deutschland ist Vorreiter innerhalb der westlichen Welt. Wir waren schon immer, jetzt mal so die Gruppe der westlichen Rechtsstaaten betrachtet und dann hat man am einen Ende der Skala die USA, die so also sehr, sehr viel Wert legen auf The First Amendment, ja, also den ersten Verfassungszusatz, der die Meinungsfreiheit garantiert. Und Deutschland ist so am anderen Ende des Spektrums gewesen, als ein Land, was sehr vorsichtig ist und vielleicht auch ein bisschen misstrauisch gegenüber sich selbst oder gegenüber der eigenen Bevölkerung. Wir haben traditionell natürlich Tabus, wenn es um NS-Parolen geht, um NS-Symbolik, um das Verharmlosen des Holocaust und eine ganze Menge mehr. Also wir sind da immer schon die strengsten gewesen und wir haben in den letzten 10 Jahren, die ja, ich glaube, ja, offensichtlich eine Zeit der Instabilität, der Bewährungsprobe für die Demokratie als solche gewesen sind. Und wir sind da noch, das wird auch alles noch viel dramatischer. Die letzten 10 Jahre sind eine Zeit gewesen, wo die deutsche Politik versucht hat, mehr vom selben zu praktizieren. Ja, dieses altbekannte Mittel, das da lautet, ja, empörende oder beunruhigende Äußerungen im Zweifel zu verbieten, das hat man dann einfach noch mehr gemacht.
Nehmen wir doch mal einen Fall, den Sie auch diskutieren in Ihrem Buch. Da geht es unter dem Aspekt der Streitkultur um ein Magazin namens Kompakt, das teils rechtsextreme, menschenfeindliche Inhalte hat als Magazin und die auch veröffentlicht. Und es wurde nun versucht, dieses Magazin zu verbieten, was gescheitert ist. Wofür steht dieser Fall? Was zeigt der auch in Sachen Streitkultur in Deutschland?
Das Magazin Kompakt, das ist ja so aus dem Umfeld von Pegida und auch der AfD, enthält eine Menge Äußerungen, bei denen sich mir die Nackenhaare aufstellen, also anti-amerikanisch, auch zwischen den Zeilen ganz oft antisemitisch, ja, da werden da so Klischees gedroschen, fürchterlich. Und gleichzeitig, eine liberale Demokratie verbietet eigentlich keine Zeitungen. Das ist eigentlich etwas, was wir nicht machen. Und das ist auch, also deswegen steht es auch im Grundgesetz so drin, ja, eine Zensur findet nicht statt. Das haben wir uns schon überlegt, das soll auch wirklich nicht geschehen. Die Bundesinnenministerin damals, Nancy Faeser von der SPD, hat versucht, über einen juristischen Umweg und über, ich würde sagen, ein bisschen Tricks trotzdem dazu zu kommen, indem sie gesagt hat, diese Zeitungsredaktion oder dieser Verlag ist sowas wie eine kriminelle Vereinigung schon fast, ja, so ein Verein, den man verbieten kann, weil er sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Aber das ist eigentlich nicht das, wie sich die Menschen, die unser Grundgesetz geschrieben haben, gedacht haben. Wir sollen uns auseinandersetzen mit Meinungen und zwar mit auch Empörenden, vielleicht gerade mit Empörenden müssen wir uns auseinandersetzen. Mhm. Es ist wenig gewonnen, wenn man Leuten verbietet, irgendwie am Kiosk ihre Meinungen darzubieten. Und ich möchte mal auch aus meiner eigenen Perspektive sagen, hin und wieder ist es auch ganz gesund, die eigenen Gedanken, das eigene Urteil zu schärfen in Auseinandersetzung mit absoluten Gegenmeinungen. Ja, das verhindert oder das beugt vor, dass man denkfaul wird.
Wobei da nochmal reinzugrätschen an der Stelle, Sie haben es gerade so schön gesagt, am Kiosk, also ich will es eigentlich nicht ertragen müssen, dass dort jemand antisemitische oder eben menschenfeindliche Kommentare sogar drucken und zum Nachlesen anbieten darf. Im Endeffekt geht es ja, wäre jetzt auch ein Argument vielleicht darum, beispielsweise die nachwachsenden Generationen schon mal gleich vor sowas zu schützen. Wäre doch ein gutes Argument zu sagen, wenn es nicht veröffentlicht wird und so in der Breitmasse ausgeteilt wird, dann richtet es weniger Schaden an.
Das ist ein, wie gesagt, total einleuchtendes Argument und die gute Absicht ist unübersehbar. Ich will nur ein bisschen mal vor Augen führen, was die, wenn man das zu Ende denkt, ja, wo wir da hinkommen. Es ist ja nicht so, wenn wir jetzt nur über Kompakt sprechen, dass die Dinge, die ich bei Kompakt bemängele, sich auf Kompakt beschränken. Ich finde auch in anderen Zeitungen, übrigens auch in, sagen wir mal, ja, Leitmedien, die am Kiosk also in sehr großer Auflage liegen, hin und wieder Dinge, an denen ich Anstoß nehme, weil ich es für rassistische Klischees halte. Ja? Mhm. Titelbilder, bestimmte, also Klischees, die gedroschen werden, wenn es um Flüchtlinge geht und so weiter. Und übrigens unter Menschen, die guten Willens sind, die sich für diese Dinge interessieren, gibt es auch manchmal Diskussionen darüber, ist das schon rassistisch oder nicht. Ich glaube, dass wir da nicht voreilig den Staat zum Richter und zum Zensor machen sollten. Ich glaube, das würde man vielleicht eine Weile lang gut finden, aber recht rasch bereuen. Ja, wenn dann nämlich der Zensor kommt und dann plötzlich Dinge als rassistisch vom Kiosk verbannt, bei denen man staunt, die man nämlich eigentlich für durchaus lesenswert oder diskussionswürdig hält selber.
Rodensteinke heute zu Gast mit Meinungsfreiheit bei SR Kultur. Und es schließt sich eine Frage von Martin Rees an, unserem Hörer, der wissen will, wie würde sich denn oder wie wirkt sich das Verhalten denn dann dieser Ermittlerinnen und Ermittler im Staatsschutz auf Satire, Karikatur und Kabarett aus? Das wäre ja praktisch die nächste Stufe.
Ja, also die, ich habe für mein Buch ein ganzes Kapitel dem Thema Blasphemie gewidmet, also Spott über religiöse Figuren oder auch religiöse Inhalte und war da länger im Austausch mit der Satirezeitschrift Titanic, die ja also die am meisten verbotene, am meisten mit Klagen überzogene Zeitschrift in Deutschland ist. Und das ist schon beunruhigend, ja. Also Satiriker zu sein, Karikaturist zu sein, ist in Deutschland auch juristisch gefährlicher als beispielsweise in Großbritannien. Ja, das ist schon zu spüren. Die schönsten Klagen, die Titanic zu führen hatte, waren mit der Kirche. Da haben also Leute die Titanic angezeigt, weil auf ihrem Titelbild der damalige Papst Benedikt abgebildet war in weißer Soutane mit Urinfleck. Und dann war die Schlagzeile undichte Stelle im Vatikan aufgetaucht oder entdeckt worden. Und ja, da muss man dann diskutieren, da muss man dann streiten. Und es ist am Ende immer ein bisschen ungewiss, ja, weil die Paragraphen da so schwammig sind. Also ich wäre da sehr dafür, dass man da einfach komplett die Justiz rauslässt, dass man sagt, Machtkritik ist ein so vornehmes Recht. Ja, wir werden regiert. Also die Menschen, die die Macht haben, wollen die Macht auch haben. Wir müssen aber auch die Kritik aushalten und auch ein bisschen Spott aushalten. Und ob der Spott jetzt zu weit geht oder nicht, das wird am Ende immer auch ein bisschen Geschmackssache bleiben. Da sollten am besten nicht die Verspotteten selbst die Richter darüber sein.
Und da sind wir doch gerade bei dem Thema, Sie haben es angedeutet, blasphemische Äußerungen. Da geht es ja eigentlich darum, dass die mögliche Reaktion der Gläubigen abgeschätzt wird bei der Einordnung, was man jetzt publizieren, sagen oder darbieten darf oder eben nicht. Das hat mich doch sehr überrascht, dass wir das immer noch danach einschätzen. Also da sind wir bei dem Punkt, eigentlich Gefühle von Gläubigen beispielsweise, die werden vorab schon mal gescannt, sage ich jetzt mal, um danach zu entscheiden, ob ich jetzt diesen Papst so darstellen darf oder nicht. Stimmt das?
Das ist ein ganz irritierender Befund, ne, in unserem Strafgesetzbuch. Es gibt den Paragraphen 166, der also hieß früher Gotteslästerung, heute heißt er ein bisschen anders, er heißt Beschimpfen von Bekenntnissen. Und der sagt, also wenn man durch seinen Spott über eine Religion oder einen religiösen Führer dazu führt, dass öffentlich Unfriede entsteht, dann ist es strafbar. Wenn es aber nicht dazu führt, dass öffentlicher Unfriede entsteht, dann ist es nicht strafbar. Und was heißt das? Die Richterinnen und Richter sitzen da und überlegen sich, würden die Verspotteten, die religiösen Führer beispielsweise, in Reaktion auf diesen Spott einfach lächeln und sagen, ja, das halte ich aus, ich nehme es sportlich. Oder würden die sagen, nein, wir rufen jetzt zu einer Fatwa, wir rufen jetzt zu einer Gewalttat gegen diese Zeitungsredaktion beispielsweise auf. Und das hat dann dazu geführt, das ist wirklich eine, finde ich, ja, bemerkenswerte Linie unserer Rechtsprechung, dass man inzwischen relativ gefahrlos die christlichen Kirchen verspotten kann, ja, weil auf Worte da in der Regel mit Worten geantwortet wird und also die Gefahr ist nicht groß, dass Katholiken losziehen und mit Steinen oder Molotow-Cocktails gegen die Redaktion der Titanic losschlagen. Aber wenn derselbe Spott gegen islamische Ziele oder Themen sich richtet, dann wird es schon heikel. Es gibt ein Beispiel, in Nordrhein-Westfalen hat ein Rentner das Wort Koran auf Toilettenpapier gedruckt, was also aus meiner Sicht sehr, sehr geschmacklos und unangemessen und unangenehm ist. Aber was also nicht weniger derb ist als vieles, was auch gegen die katholische Kirche schon gemacht worden ist von Künstlern, von Kabarettisten. Und da hat dann die Justiz gesagt, nee, da gehen wir rein, das verbieten wir und bestrafen es sogar recht hart. Mit dem einzigen Unterschied oder mit der einzigen Begründung, dass hier die Erwartung besteht, dass die Verspotteten ja, zu Gewalt greifen könnten. Und das heißt ja dann letztlich, dass die Justiz das macht, was die Fundamentalisten gerne hätten, nämlich ihre Spötter zum Schweigen zu verdammen.
Gutes Beispiel auch Salman Rushdie mit der Fatwa. Sie haben es vorhin erwähnt, er hat sich praktisch unbeliebt gemacht bei den Mullahs im Iran und ist dann mit einer Todesfatwa belegt worden. Und einige der Reaktionen darauf waren, naja, wenn er dieses Risiko eingeht, dann muss er ja damit rechnen. Also das ist praktisch auch so eine Opfer-Täter-Umkehr.
Ja, das ist entsetzlich, ja, und zwar selbst Freunde von Salman Rushdie, von diesem Schriftsteller, die also jahrelang ihm geholfen haben, als er da im Untergrund leben musste, von der Polizei bewacht haben, irgendwann mal zu ihm gesagt, ach, kannst du nicht einfach dich entschuldigen oder irgendwie eine Art Verständigung mit den Mullahs suchen, damit das alles mal vorbei ist. Also haben ihm auch so ein bisschen einen Vorwurf gemacht. Und ich versuche mit meinem Buch zu argumentieren und ich bin auch sehr davon überzeugt, nein, Salman Rushdie hat null Schuld. Ja, wenn man von Fundamentalisten, die keine Kritik, keinen Spott ertragen, mit Todesdrohungen überzogen wird, sind 100% die Fundamentalisten das Problem und nicht die Karikaturisten. Ähnlich ist es bei Leuten, die Mohammed-Karikaturen zeichnen, wo dann Leute meinen, das sei Grund genug, Steine zu werfen oder sogar Leute umzubringen. Ja, wir denken an Charlie Hebdo, an diese Satirezeitschrift in Paris. Nein, die Schuld liegt 100% bei den Gewalttätern und zu 0% bei den Satirikern.
Sie haben auch noch ein schönes Beispiel mit angeführt, wer da in Haftung genommen wird, gerade in diesem Fall, und haben das verglichen zwischen den religiösen Gefühlen mit den Gefühlen der Fußballfans. Und wenn der Torwart als Teammitglied den Ball nicht hält, wird er auch nicht in Haftung genommen, nur weil er in dem Team eben mitspielt, das dann verliert. Inwiefern würden Sie sagen, sind da gerade religiöse Gefühle vielleicht im Vergleich zu allen anderen ein bisschen überbewertet sogar?
Ja, also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wo kommt das her, dass in unserer säkularen Zeit trotzdem noch so eine Art Sondergesetz gilt, wie Sie sagen, Schutz von religiösen Gefühlen. Man kann vielleicht sagen, naja, eine Religion zu verspotten ist was anderes als eine politische Partei zu verspotten oder etwas anderes, was so geistig ist, weil Religion auch Identität bedeutet. Man wird da, also jedenfalls geht sehr vielen Menschen so, reingeboren. Das hat auch was mit der Familie zu tun, mit dem Aufwachsen. Gar nicht unbedingt so sehr mit geistigen Überzeugungen. Oder jedenfalls zu einem sehr großen Teil hat es mit Familie und Identität zu tun. Und deswegen fühlen sich Leute davon auch ganz anders getroffen, wenn sie wahrnehmen, ihre Religion, Anführungszeichen, wird verspottet. Das möchte ich gelten lassen, ja, als Gedanke, weswegen da das Recht vielleicht auch besonders sensibel ist. Ich möchte dem nur entgegenhalten, dass es ja völlig persönlich ist und völlig Ansichtssache. Der eine bezieht seine Identität aus der Religion seiner Familie, der andere bezieht seine Identität aber vielleicht nicht minder stark aus, ja, Fußballvereinen. Das Beispiel mag vielleicht ein bisschen schräg da dem gegenüberstehen, aber es ist doch so, auch da wird man reingeboren, also jedenfalls geht es manchen Menschen so, ja, schon mit Papa ins Stadion gegangen. Und auch da ertragen es Fußballfans, wenn dann die gegnerische Mannschaft singt, was ist grün und stinkt nach Fisch, Werder Bremen. Da kommt dann auch nicht die Polizei und sagt, ah, was erlaubt ihr euch, die Bremer Fans in ihrer Identität zu kränken? Nein, also gekränkt sein, das mag jeder sein, wie er mag. Das ist aber nicht etwas, finde ich, wo Polizei und Justiz auf den Plan treten und Leute dann zum Schweigen verdammen sollten.
Rundsteinke heute zu Gast bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Es haben sich schon einige Fragen jetzt angesammelt. Gehen wir doch mal zu Brigitte, unserer Hörerin. Sie hat geschrieben, guten Morgen. Meine Frage, gibt es denn eine Liste oder Datenbank, in der man nachlesen kann, welche Aussagen zur Anzeige bzw. zur Strafe führen? In meinem Bekanntenkreis wagt niemand mehr, seine Meinung offen zu sagen. Was sagen Sie dazu,
Steinke? Das ist eine fantastische Frage. Ja, vielen Dank, Brigitte. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so, es gäbe eine Liste, am besten was man vielleicht googeln kann, damit Sie und jeder andere einfach eine Orientierung hat. Und ich finde, darauf haben Sie auch ein Recht. Das sind ja Regeln, die für Sie gelten. Und wenn Sie gegen diese Regeln verstoßen, dann droht Ihnen sogar eine Kriminalstrafe. Dann sind Sie eine Straftäterin. Das ist eine ernste Sache. Also selbstverständlich haben Sie ein Recht darauf. Nur ich muss bemängeln, und das tue ich mit meinem Buch, dass es derzeit nicht so ist. Es gibt nirgendwo eine Möglichkeit für Sie, einen Überblick zu gewinnen. Im Gegenteil, wenn Sie ein Strafgesetzbuch aufschlagen, das kann man auch im Netz umsonst die Paragraphen alle finden, ja. Und Sie schlagen nach dem Paragraphen 185 Strafgesetzbuch. 185 Strafgesetzbuch ist der Paragraph Beleidigung. Und Sie lesen, was da als Definition drin steht. Da finden Sie einen dürren Satz, der da lautet, die Beleidigung wird bestraft mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis so und so. Da wird Ihnen nicht gesagt, was ist das und wo beginnt das und wo hört das auf. Dann können Sie weiter googeln, vielleicht nach Urteilen. Auch die entscheidenden Urteile, ja, Bundesverfassungsgericht, sind vage. Da geht es dann darum, ja, es ist eine besondere Erniedrigung und Missachtung der Ehre und Abwägung. Also am Ende sind Sie nicht schlauer als vorher. Und wenn Sie sich dann konkret fragen, darf ich jetzt schreiben, Friedrich Merz ist der dümmste Kanzler, den wir je hatten? Ja, also ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass ich die Antwort weiß, ehrlich gesagt. Sondern ich kenne, und das habe ich in meinem Buch zusammengetragen, ich kenne Urteile, wo Leute dafür verurteilt worden sind, dass sie Annalena Baerbock die dümmste Außenministerin der Welt genannt haben. Ja, verurteilt wegen Beleidigung, rechtskräftig durch ein Amtsgericht in Bayern. Und ich kenne Urteile und ich kenne auch viele Juristen, die es so sehen wie ich, dass sowas ja haarsträubend ist und völlig absurd und natürlich muss sowas erlaubt sein. Also mein Ansatz war, nachdem wir so viele Gesetzesreformen hatten in den letzten Jahren, einfach mal alles zusammenzutragen. Ja, die berühmten Grenzen des Sagbaren, einfach mal ganz leicht verständlich. Ich habe das also, teilweise ist mein Buch auch wie so eine kleine Anleitung mit Beispielsfällen und mit Frage-Antwort-Spielen. Einfach mal Ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu orientieren. Aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass am Ende eine ganze Menge an Unsicherheit, auch an Dingen übrig bleiben, die nicht zusammenpassen, die auch irgendwie inkonsistent sind. Und ich finde, das müssen wir dann bemängeln.
Direkte Frage daran von Doris Jung. Vielen Dank dafür. Sie sagt, sie hört gerade zu, teilweise auch sehr kritisch den Argumenten des Autors. Was sagen Sie dazu, Herr Steinke, wenn Herr Kubicki als bekannter Politiker den Bundeskanzler öffentlich als, Zitat, Eierarsch beschimpft?
Ja, ich staune, dass es dafür kein Strafverfahren gibt. Aber wenn ein Schüler auf einer Demo den Satz schreibt, Merz leck Eier, dann gibt es ein Strafverfahren. Das scheint mir nicht zusammenzupassen. Also meine Wortwahl wäre beides nicht. Aber mein Wunsch als Bürger in einem Rechtsstaat wäre, dass es da irgendwie eine Konsistenz gibt. Und das ist doch problematisch. Ja, es gibt diesen Paragraphen der Politikerbeleidigung. Der besagt also, wenn man einen Politiker beleidigt, dann gibt es eine höhere Strafe, als wenn man einen Normalsterblichen beleidigt. Das ist ein Prinzip, was doch eigentlich zu einer Demokratie nicht gut passt.
Jetzt gibt es natürlich, und da schreibt auch Michaela Bonaventura aus Püttlingen eine Frage drüber, vielen Dank dafür. Ein Viertel der deutschen Wählerinnen und Wähler in rechtsextremen Parteien oder Vereinigungen die Heilsbringer, da ihnen die Demokratie, wie sie aktuell praktiziert wird, und die Art der Meinungsfreiheit nicht mehr gefällt. Es ist nun aber doch so, schreibt die Hörerin, dass diese Parteien und Vereinigungen gerade was freie Meinungsäußerung angeht, genau das Gegenteil auch praktizieren, was die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Wahl erhoffen und erreichen wollen. Wie ordnen Sie das ein?
Das, glaube ich, kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Also die Wählerinnen und Wähler sagen ja regelmäßig, nicht nur alle 4 Jahre, sondern auch zwischendrin in Landtagswahlen, was sie wollen. Und ich glaube, so einfach ist es nicht, dass man als Politiker dann immer den Willen der Menschen erkennt. Das ist ja auch komplex und die Menschen sind auch keine konforme Masse. Mir wäre das etwas zu scharf zu sagen, die Politiker machen nicht das, was die Menschen wollen. Das so nehme ich es nicht wahr.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Ron Steinke. Eine weitere Frage.
Worte und Meinungen können ja sehr machtvoll sein. So hörte ich einmal in der Sendung Fragen an den Autor. Es gibt in Deutschland 1 Dutzend Menschen, die Meinungen und die Medien beherrschen. Stimmt das?
Eine interessante Frage.
Ja, vielen Dank. Das ist eine super Frage. Es gibt ein schönes Bonmot von Paul Sethe. Das war ein Gründer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Nachkriegszeit. Der hat mal gesagt, die Pressefreiheit hierzulande ist die Freiheit von 200 reichen Menschen, ihre Meinung zu sagen. Das ist ein bisschen überspitzt und das war auch damals schon überspitzt. Aber das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Also was vielleicht in den 50er Jahren noch eine gewisse Berechtigung hatte, die Medienlandschaft ist heute so ausdifferenziert. Große Medien, kleine Medien, kommerzielle, nicht kommerzielle und es gibt ja die sozialen Medien. Das heißt, es ist auch für Menschen, die einen ganz anderen Beruf haben, die einfach nur abends auf dem Handy ein paar Dinge reintippen, möglich damit gehört zu werden. Also das ist ich glaube, wir reden oft natürlich über die Schattenseiten der sozialen Medien, das müssen wir auch, aber das hat eine doch demokratisierende Wirkung gehabt. Und das möchte ich schon sagen, da muss man nicht reich sein für, muss man auch nicht mächtig sein in der Gesellschaft für, um gehört zu haben. Wir haben immer wieder Beispiele dafür, dass Politikerinnen und Politiker ja auch reagieren auf Dinge, die sich in sozialen Medien aufstauen, auf Wut oder Unzufriedenheit oder auch Lob. Ganz berühmt ist der Fall von Karl Lauterbach, der, also ob das so stimmt, weiß man nicht, aber jedenfalls gab es den großen Wunsch von vielen Menschen in den sozialen Medien, Karl Lauterbach solle Gesundheitsminister werden, und es ist dann später auch geworden, und es ist jedenfalls nicht unplausibel, dass das auch eine Rolle gespielt hat.
Eine weitere Frage von André Berner, vielleicht können Sie da was zu sagen, Herr Steinke. Er möchte ganz gerne wissen, wie Sie die Urteile gegen die Journalisten Bo und Dokru sehen, denen man praktisch Berufsverbot in Europa durch die EU erteilt hat. Sagt Ihnen das was?
Das ist eine problematische Praxis. Ich erkläre das mal. Also wir haben jetzt ja bisher gesprochen über Urteile von Gerichten, wo es also um Paragraphen geht und dann wird man bestraft. Jetzt reden wir über was anderes, nämlich über EU-Sanktionen. Und EU-Sanktionen werden nicht von Gerichten verhängt, sondern von politischen Gremien. Da sitzen also Minister aus verschiedenen Ländern zusammen an einem Tisch und heben die Hand oder senken die Hand und entscheiden einfach. Und da gibt es auch nicht irgendwelche Tatbestände. Das heißt, die sind auch nicht dran gebunden, diese Sanktionen nur gegen Leute zu verhängen, die Gesetze gebrochen haben. Und wir kennen das von russischen Oligarchen, von Waffenhändlern, von irgendwie Terrordrahtziehern, dass die dann sanktioniert werden in der EU. Die dürfen dann nicht mehr einreisen oder deren Yachten oder deren Häuser am Tegernsee werden dann beschlagnahmt. Das kennen wir alles. Und neu ist jetzt in der EU, erst seit dem vergangenen Jahr, dass es damit beginnt, dass auch sogenannte Propagandisten auch mit bestraft werden. Ich sage so genannt, weil darüber kann man bestimmt diskutieren. Die beiden genannten sind Leute, die in ihrem eigenen Verständnis Journalisten sind, die aber eine Haltung politisch vertreten, die ja aus Sicht der EU zu sehr dem russischen Regime nahe ist und zu sehr sozusagen die Melodie der russischen Propaganda begleitet. Ich halte das für problematisch, einfach aus rechtsstaatlichen Gründen. So ein heftiger Einschnitt in Grundrechte wie so eine Sanktionierung, das sollte bei Tageslicht in einem Gericht und auch mit der Möglichkeit, dass man da sich also verteidigt, stattfinden und nicht nach politischem Gutdünken.
Eine weitere Frage an Roden Steinke.
Meine Frage wird Ihnen nicht gefallen. Die Meinungsfreiheit in Deutschland war ja schon immer schief. Zum Beispiel können Sie behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist. Sie können wahrscheinlich auch bestreiten, dass die Indianer in den USA gezielt ausgerottet wurden, was Völkermord war. Aber Sie dürfen den Holocaust nicht leugnen. Ein nächster Punkt. Bestimmte islamische Organisationen dürfen in Deutschland offensichtlich unbehelligt von der Justiz offen zur Gewalt aufrufen. Über die Art von Meinungsfreiheit wundere ich mich.
Vielleicht starten wir an dem zweiten Aspekt. Sehen Sie das auch so, dass man offen zur Gewalt aufrufen darf in Deutschland, unbehelligt, wie der Hörer das gestellt hat als Frage?
Das möchte ich sehr in Frage stellen. Das wäre mir neu. Nein, man darf in Deutschland nicht offen zur Gewalt aufrufen. Da gibt es durchaus Grenzen, die scharf sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mal was übersehen wird oder mal was nicht verfolgt wird, dass man dann bemängeln muss. Aber grundsätzlich haben wir da schon eine Rechtslage und eine Justiz, die da wenig Spaß versteht. Zu Recht. Und was den ersten Punkt betrifft, ja, es gibt, wie Sie sagen, die Freiheit, dass man sagen darf, die Erde ist eine Scheibe, der Mond, da ist nie die Amerikaner drauf gelandet oder sowas. Das ist alles, oder Homöopathie, ja, da gibt es auch die tollsten Sachen, die verkauft werden, wo dann draufsteht, das heilt dies und jenes und man kann das wissenschaftlich gar nicht nachweisen. Und die einzige Lüge oder ja sozusagen zweifelhafte Aussage, die wirklich verboten ist, ist die Auschwitz-Lüge, also dass man Unwahres verbreitet über die Realität des Holocaust. Das ist, so wie Sie es sagen, richtig, aber es kommt hinzu, und das ist noch nicht so bekannt, 2023 ist dieses Gesetz gegen das Lügen über den Holocaust erweitert worden, hat sich noch nicht so rumgesprochen. Und jetzt ist es durchaus so, dass auch historische Völkermorde, wie an den Ureinwohnern Nordamerikas oder an den Armeniern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass die auch gegen Leugnung geschützt sind. Und ich halte das für eine Entwicklung, wir können noch gar nicht absehen, wo das hinführen wird, weil bisher noch keine Justiz davon Gebrauch gemacht hat, aber es wird kommen.
Da sind wir ja gerade auch in dem Feld, das behandeln Sie auch in Ihrem Buch, wo beispielsweise Äußerungen auch auf öffentlicher Bühne, Zitat, stoppte Genocide in Gaza, also den Völkermord in Gaza zu beenden, ganz anders angegangen werden als beispielsweise irgendetwas im Bereich der Verharmlosung des Holocausts oder der Relativierung des Holocausts, obwohl es miteinander zu tun hat, natürlich auch, oder miteinander zu tun haben kann im Vergleich. Warum ist es da gerade dort so schwierig?
Ja, also es gibt seit wenigen Jahren, in meinem Buch habe ich eine Reihe von Urteilen zusammengetragen, die Tendenz in der Rechtsprechung bei Vergleichen, ja, zwischen Holocaust und anderen Dingen, sehr sensibel dazwischen zu gehen. Das war früher nicht so. Also früher, es gab Leute, die für Tierrechte demonstriert haben und dann gesagt haben, Massentierhaltung von Hühnern, das ist doch sowas wie ein Hühner-KZ. Also diese geschmacklosen und problematischen Vergleiche gab es schon immer. Aber erst eigentlich seit 2018, 19 hat die Justiz begonnen, das zu stoppen. Und ganz berühmt wurde es während der Corona-Zeit, als sich manche Leute so gelbe Sterne bastelten, wo dann ungeimpft draufgeschrieben wurde. Also ihre eigene Situation als Menschen, die nicht in Gaststätten rein durften, weil sie nicht geimpft waren, verglichen mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit. Und da hat die Justiz gesagt, das ist so ein hanebüchener Vergleich. Das werten wir als eine Verharmlosung des Holocaust und bestrafen es nach dem Paragraphen der Volksverhetzung. Ich kann das durchaus nachvollziehen, ja, weil ich auch wirklich Anstoß nehme an solchen Vergleichen. Es ist allerdings ein bisschen ein wackeliges Argument, weil die Logik nicht so ganz stimmt. Denn wer meint, er prangert die Corona-Politik an und bezieht sich dazu, ja, auf das Unrecht des Holocaust, der tut das ja nicht deswegen, weil er findet, der Holocaust war was Gutes oder die Nazis waren gut, sondern im Gegenteil, er tut es deswegen, weil er davon ausgeht, dass sein Publikum mit ihm darin einig ist, dass der Inbegriff vom Bösen, vom Grausamen ist. Und wenn man das sozusagen aufruft, symbolisch mit gelben Sternen, dann ist sofort allen klar, ich will hier etwas anprangern, was ich schrecklich finde. Also ist es, das würde ich sagen, nicht so ganz einleuchtend, dass dieser Mensch dann den Holocaust unbedingt verharmlosen will. Vielleicht tut das unwillentlich, aber das ist ein bisschen ein harter Vorwurf. Und auch im Kontext von Gaza, ja, es gab schon immer Leute, die Vergleiche gezogen haben, ob es jetzt der Vietnamkrieg war oder der Bosnienkrieg, mit dem Holocaust, die schief waren oder die vielleicht auch sehr interessengetrieben waren. Das gibt es jetzt auch in Bezug auf den Nahen Osten. Aber ich nehme wahr, dass sowohl Leute sagen, die eine Seite, ja, die israelische Armee benähme sich wie die Nazis, wie auch andere, die sagen, die Hamas seien sowas wie die Wiedergänger der Nazis. Und ich nehme wahr, dass die Justiz nur in die eine Richtung verfolgt. Nämlich nur, wenn es darum geht, den Ruf der israelischen Armee zu beschützen. Hingegen, wenn man über andere Palästinenser solche Vergleiche anstellt, dann darf man das. Das halte ich für eine Form von politischer Justiz, die, ich glaube, auch nicht gut tut in der Demokratie.
Zu dem Thema Inge Käufer aus Saarbrücken, vielen Dank für die Mail, schreibt Günter Grass hat vor vielen Jahren das Gedicht »Was gesagt werden muss« geschrieben. Damals ging es auch um die vermeintliche Atombombe im Iran. Grass wollte keinen Irankrieg, wollte auch keine Unterdrückung der Iraner. In Deutschland, so schreibt die Hörerin, konnte das Gedicht veröffentlicht werden. Für die israelische Regierung wurde Günter Grass daraufhin persona non grata. Er hätte nicht einreisen dürfen nach Israel. Was ist das für ein Demokratieverständnis, möchte Inge Käufer wissen von Ihnen, Herr Steinke.
Ja, meins ist es nicht, sage ich ganz klar. Also selbstverständlich sollte ein Schriftsteller Regierende in aller Form kritisieren dürfen. Dafür ist die Meinungsfreiheit erfunden worden. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Die ganze Idee von Meinungsfreiheit, die ist ja erstritten und erkämpft worden gegen Mächtige. Die ist nicht, dass wir also ein Privileg haben für nette, höfliche oder irgendwie beliebte Meinungen, sondern gerade für Meinungen, die den Herrschenden ja nicht in den Kram passen. Oder die vielleicht auch mich empören, gerade für die braucht es die Meinungsfreiheit. Sonst ist es keine Meinungsfreiheit, ja, wenn es nur für die einen gilt und nicht auch für die anderen. Also Günter Grass konnte in Deutschland sein Gedicht veröffentlichen in der Süddeutschen Zeitung. Man konnte dann dieses Gedicht kritisieren. Ich zählte übrigens auch zu denen, die das Gedicht also nicht so toll fanden. Aber das bringt uns in der Debatte weiter, wenn wir sowas miteinander austauschen.
Patricia Schumann schreibt auch, nach welchen objektiven Kriterien kann man Meinung von Hass und Hetze, von Beleidigung und verbaler Gewalt unterscheiden? Ist das überhaupt möglich und spielt dabei nicht auch die persönliche Betroffenheit der Einzelnen eine Rolle? Also meine Meinungsfreiheit endet da, wo die des anderen beginnt und umgekehrt? Ja, das ist so praktisch Ihre Frage. Und sie geht auch noch auf die Satire ein, aber erstmal an dieser Stelle, wo ist die Grenze?
Ja, eine hervorragende Frage, Frau Schumann. Die ist wirklich nicht leicht zu ziehen und die ist nicht auch klar zu erkennen. Es gibt ja diesen Slogan, Hass ist keine Meinung oder auch Rassismus ist keine Meinung. Juristisch muss ich sagen, stimmt er nicht. Also juristisch der Begriff von Meinung in unserem Grundgesetz, ja, das Recht, seine Meinung frei zu äußern in Wortschrift und Bild, ist jedem unbenommen. Das Wort Meinung meint auch durchaus hasserfüllte Meinungen und Ressentiment geladene Meinungen und auch rassistische Meinungen. Ja, denken Sie an Thilo Sarrazin, der also mit seinem Buch 2011 über die Deutschen, die sich angeblich abschaffen würden, allerlei rassistische Tropen in die Welt gesetzt hat und damit Riesenauflagen macht bis heute. Sowas ist nicht verboten in Deutschland. Und die Weisheit derer, die unser Grundgesetz geschrieben haben und auch die amerikanischen Verfassungsväter und die amerikanischen Supreme Court, ja, von vielen, vielen Jahrzehnten. Die Weisheit ist, es ist auch besser so für uns. Es ist auch besser so, wenn wir offen über die Dinge streiten und wenn wir nicht jemanden zum Richter machen, der dann bestimmt, ab wann ist zu viel Hass oder zu viel Empörendes drin. Und wo ziehen wir da voreilig die Grenze?
Sie haben vorhin aber auch gesagt, so eine Liste, wo draufsteht, was man sagen darf und was nicht, das wäre doch schon so eine Vorabgrenzziehung, dass sich da jeder dran orientieren könnte. Gleichzeitig würde es bedeuten, dass man ja eine Grenze festlegen kann, auch von Richterinnen oder Richtern oder von wem auch immer, schon vorab.
Ja, also ich fürchte zusammenfassend, dass es das nicht geben kann. Also das wird nie objektiv sein. Dass gerade wenn es um Beleidigen geht oder auch wenn es um ja, rassistische, um die Frage geht, wo beginnt Rassismus, hängt so viel ab von einerseits persönlichen Empfindungen, die bei jedem anders sind, andererseits auch von einem ja, dynamischen Diskurs, der immer voranschreitet. Ja, vor 30 Jahren hielt man noch Dinge für okay, wo man heute erkennt, die sind eigentlich nicht okay, ja, rassistisch oder sexistisch. Das N-Wort beispielsweise, ja. Das sind alles Dinge, die in der Gesellschaft ständig weiter ausdiskutiert werden, wo ich wirklich davor warnen würde, dem Staat da das Recht zu geben, definitive Grenzen zu ziehen, weil schon 2 Jahre später wird man die dann vielleicht wieder anders sehen. Wenn der Staat Grenzen zieht mit dem Strafrecht, dann ist das Mindeste, dass wir Bürgerinnen und Bürger das wissen, dass wir da nicht von überrascht werden, also dass wir uns so eine Liste dann auch wünschen. Ich fürchte nur, die bessere Lösung wäre, das ganz zu lassen. Also wenn man es nicht klar definieren kann, wenn es schwammig ist, dann sind das keine guten Regeln, dann sollten die weg.
Rundensteinke, zu Gast bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Misst man ein Land daran, wie viele Demos genehmigt werden? Ist dies ein Faktor für Demokratie und Meinungsfreiheit?
Ja, herzlichen Dank. Also was ganz toll ist in Deutschland, Demos müssen nicht genehmigt werden. Man sollte seine Demo anmelden, damit also die Polizei den Verkehr umlenken kann. Aber man muss nicht um Erlaubnis bitten. Das gibt also da keinen Genehmigungsakt, sondern man hat ein Recht darauf nach dem Grundgesetz. Und ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Zeichen von einer Stärke und von einer Lebendigkeit der Demokratie, dass die Menschen ihre vorhandene Unzufriedenheit ja frei, ohne Angst, beim Tageslicht auf der Straße aussprechen, dass die das wollen. Insofern, also eine Gesellschaft, in der nicht mehr protestiert werden würde, da würde ich misstrauisch werden, ob die wirklich alle so glücklich sind mit der Regierung oder ob die sich einfach nur nicht trauen.
Eine weitere Frage.
Die Meinungsfreiheit wurde in der DDR stark eingeschränkt in dem Glauben, dass man Kritiker damit praktisch unterdrücken könnte. Man hat aber festgestellt, dass das auf Dauer nicht möglich ist. Wie ist es zu erklären, dass jetzt gerade in der Bundesrepublik immer mehr Meldestellen errichtet werden, um vermeintliche Hetzer hier zu melden und damit die Meinungsfreiheit zu unterdrücken?
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass genau wie Sie sagen, ein Irrglaube ist, dass man eine Debatte gewinnen würde, indem man der Gegenseite das Wort abschneidet. Also gewinnen im Sinne von, dass man den anderen zum Neudenken motiviert. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Es ist viel sinnvoller, also so ist meine Lebenserfahrung und vielleicht teilen das auch andere, dass man, wenn man in der Gruppe ist und jemand sagt was Empörendes, denen das spüren lässt, dass man das nicht in Ordnung findet. Ja, durch Gestik, durch Mimik, durch Widerworte, ihm auch mal die Chance geben, sich zu blamieren. Und dann daraus eine Lehre zu ziehen. Das ist sinnvoller, als von vornherein Regeln aufzustellen, was alles nicht gesagt werden soll oder Leute gleich rauszuschmeißen. Denn wenn man dann rausgeschmissen worden ist, ich glaube nicht, dass dann noch ein Nachdenken groß einsetzt, sondern dann ist eher so, ja, dann hat es ja eh keinen Sinn. Und ich möchte das wirklich auch mal sagen für Äußerungen, die mir auch selber sehr, sehr zuwider sind. Ja, ein Beispiel nach dem 7. Oktober 2023, also nach diesem fürchterlichen Terrorüberfall von Hamas-Kämpfern Terroristen gegen Zivilbevölkerung in Israel. Gab es hierzulande Leute, die also aus ihrer Gemütlichkeit heraus auf dem Handy bei Instagram geschrieben haben, das war ein toller Tag des Widerstands? Eine fürchterliche Aussage. Und ich möchte solchen Leuten sagen, nein, das ist nicht Widerstand. Ja? Widerstand mit solchen Mitteln ist einfach nur verbrecherisch. Aber ich möchte die Frage stellen, genau wie Sie es gerade auch formuliert haben, ob das dann so sinnvoll ist, ob das uns voranbringt, wenn bei solchen Leuten dann morgens die Polizei klingelt. Da gibt es einen realen Fall, schilder ich in meinem Buch, wo dann in München jemand eine Hausdurchsuchung bekommen hat, wegen genau so eines Satzes, das war ein toller Tag des Widerstandes. Ich bin mir sicher, mit dem kann man jetzt nicht mehr diskutieren. Dessen Nachdenken ist jetzt zu. Hätte man da nicht die Polizei hingeschickt, sondern vielleicht widersprochen, gesagt, ja komm, du musst da mal ein bisschen berücksichtigen, das und so, hätte es zumindest die Chance gegeben, dass er noch sein Denken noch mal weiter fortführt.
Es geht ja bei Aufstachelung beispielsweise, da sind wir, glaube ich, in dem Bereich auch, um die Gefahr des öffentlichen Friedens. Hass und Hetze können natürlich auch den öffentlichen Frieden gefährden. Und da sind wir wieder bei dieser Linie. Ab wann tritt das denn ein? Mit so einer Äußerung, wie Sie sie gerade als Beispiel gebracht haben, kann man ja auch sagen, passiert erstmal nichts. Er hat seine Meinung weiterverteilt oder er hat eine Meinung weiterverteilt. Ist das so der Punkt, wo auch Sie sagen würden als Jurist, es gibt da ganz klar, wenn die Gefährdung zu groß wird, durchaus dann doch sinnvolles präventives Handeln?
Also das ist etwas, was es auch in anderen Ländern gibt. Ja, dieser Gedanke, Aufstacheln zu Gewalt in der Öffentlichkeit ist eine Grenze. Aber ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, wie wir das definieren und wie locker und lässig der Staat diesen Vorwurf erheben darf. Also in Deutschland ist der Staat da sehr, sehr locker und lässig, ja, was also den öffentlichen Frieden gefährdet. Da gibt es also 1000 Dinge, wenn man sich mal die Urteile anschaut, selbst wenn es nur um die Gefühle oder die Erwartungen von Menschen geht, also gar nicht jetzt um physische Gewalt. Selbst dann wird teilweise von der Rechtsprechung schon gesagt, geht das schon zu weit. Also das ist jetzt also ein Mittel oder ein Argument, mit dem ganz schön schnell Meinungen eingeschränkt werden können. Ich würde es da eher mit, in dem Fall wirklich den USA halten. Es gibt ein ganz berühmtes Urteil aus den 60er Jahren vom amerikanischen Supreme Court, das gesprochen wurde unter anderem vom ersten schwarzen Richter am Supreme Court. Der hieß Thurgood Marshall. Der war vorher lange ein Anwalt für Bürgerrechte von Schwarzen gewesen. Und vor ihm auf der, ja, als Kläger sozusagen auf der Anklagebank saß ein Mann vom Ku Klux Klan. Und der hatte ein Verfahren am Hals, weil er nämlich in seinem Garten mit seinen anderen Ku Klux Klan-Leuten gemeinsam eine Rede gehalten hatte, wo er also gesagt hat, wenn der Präsident weiter Politik gegen uns Weiße macht, werden wir eines Tages Rache üben müssen. Und er war deswegen verurteilt worden wegen Aufstachelung zu Gewalt. Und dieser kluge schwarze Richter am Supreme Court, Thurgood Marshall, sagte, nein, das kippen wir, dieses Urteil, denn dieses vage, ja, es könnte ja sein, dass sich da andere Leute vielleicht mal aufgestachelt fühlen. Das ist zu vage. Wenn wir das schon genügen lassen, ja, dass irgendwie die Öffentlichkeit da irritiert wird, um Meinungen zu verbieten, dann mag uns das in diesem Fall vielleicht freuen, ja, weil je weniger Ku Klux Klan, desto besser. Aber mit demselben Argument wird morgen schon jemand kommen und sagen, Martin Luther King, ja, der also Wortführer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, der stachelt ja auch Leute auf zu Unruhe und Unfrieden. Und dann werden wir dem genauso den Mund verbieten. Nein, es ist klüger zu sagen, nur wenn es wirklich unmittelbar zu Gewalt aufstachelt. Und unmittelbar heißt wirklich, das folgt darauf direkt der Mob, der irgendwas macht. Nur dann sollte man es verbieten. Alles andere, was irgendwie nur ja, Irritationen oder Gefühle der Unsicherheit auslöst, das sollte noch nicht den Staat ermächtigen, da plötzlich einzuschreiten.
Monika Bücker hat noch eine Frage geschrieben und sie merkt an, bei der Diskussion über Meinungsfreiheit geht es ihres Erachtens das ein oder andere Mal um die Unterscheidung zwischen falscher Tatsachenbehauptung und reiner Meinungsäußerung. Und da ja gibt es sozusagen einen Unterschied, der vermischt wird. Sehen Sie das auch so, gerade in Sachen falscher Tatsachenbehauptung in Ihrem Buch das Kapitel Desinformation? Sehr interessant.
Ja, also das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema und ein immer wichtiger werdendes. Und es ist auch sehr einleuchtend, wenn man erstmal sagt, also an Lügen hat doch niemand Interesse. Also wenn wir Lügen verbieten, das muss doch eigentlich jedem als sinnvoll einleuchten. Ja, weil das also wirft uns ja in jeder Weise nur zurück. Ich würde nur ein bisschen warnen, davor, den Staat zum Richter darüber zu machen, was Wahrheit ist und was nicht. Ja, wir haben Situationen, wo das vielleicht einfach ist. Ja, im Gerichtssaal, da wird irgendwie mit Fingerabdruckpulver geguckt, wer hat den Abzug der Pistole gedrückt. Das lässt sich dann vielleicht objektiv klären. Aber bei ganz vielen politischen Fragen, ja, was die Ursachen des Coronavirus sind, ja, was irgendwelche Infektionswege betrifft oder was die Ursachen für Kriege betrifft. Ja, wer ist der Aggressor in der Ukraine? Also, ich habe da eine klare Meinung dazu. Ich denke auch, ich habe recht. Aber ich nehme auch wahr, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Wollen wir wirklich, dass der Staat zum Richter in solchen politischen Fragen von Zusammenhängen, von Kausalketten, von Henne und Ei wird? Also, bevor man da dem Staat die Macht gibt, und das wird ja gerade diskutiert in Deutschland, da gibt es Pläne der Koalition, dass der Staat da schärfer reingeht, da sollte man, glaube ich, zweimal nachdenken.
Eine weitere Frage noch.
Herr Steinke, Sie plädieren unter anderem für eine lebendige Streitkultur und argumentieren, dass die einzige legitime Aufgabe des Staates darin bestehen sollte, vor physischen Gewaltandrohungen zu schützen, anstatt Meinungen durch Strafrecht zu unterdrücken. Ist das Schiedswesen in Deutschland nicht der beste Gegenbeweis dafür, dass der Staat sehr wohl diese Linie verfolgt und versucht, Konflikte wie Beleidigungen auf unterster Ebene, also außergerichtlich, möglichst im direkten Gespräch zwischen den Beteiligten zu klären? Sollte dieses Instrument vor diesem Hintergrund nicht gestärkt werden, statt wie kürzlich vom Land Berlin gefordert, es abzuschaffen?
Ja, vielen Dank. Machen wir es mal plastisch. Ja? Also ein Bürger schreibt, Annalena Baerbock ist die dümmste Außenministerin der Welt. Wenn Sie jetzt vorschlagen, da sollte jetzt ein Schiedsverfahren kommen und man muss sich an einen Tisch setzen, also und das irgendwie ausdiskutieren. Nö, glaube ich, leuchtet mir nicht ein. Sondern das sollte einfach eine Freiheit sein, die gar keine Konsequenzen staatlicherseits nach sich zieht. Ob das jetzt ein Strafverfahren oder ein Schiedsverfahren ist, das nimmt sich aus meiner Sicht nicht so viel. Und es ist auch kein Konflikt, den man da auflöst, sondern das ist halt eine Meinung, die völlig legitim ist. Ich bin dafür, überhaupt mit dem Wort Beleidigung vorsichtiger umzugehen, glaube ich.
Wie sieht es aus mit den Schiedsverfahren? Auch Martin Rees beispielsweise als Hörer hat noch genau diese Frage gestellt, dass die Verfahren vielleicht an Schiedsstellen verwiesen werden können, wenn es jetzt nicht nur um die Frage der Beleidigung geht, sondern eben einfach auch um verbale Attacken, nonkonforme Wortwahl und so weiter, staatsfeindliche Wortwahl. Liegt da nicht doch eine Chance, dass man auch in Anführungszeichen die Gerichte ein bisschen entlastet?
Ja, aber mein Mitleid ist ja nicht mit den Gerichten, mein Mitleid ist mit dem Diskurs von uns Bürgerinnen und Bürgern. Also es wird ja nicht besser, wenn also eine andere Stelle für mich zuständig ist. Es wird ja erst besser, wenn ich nicht befürchten muss, dass meine Worte eine obrigkeitliche Konsequenz nach sich ziehen. Also ich würde da schon, glaube ich, die Perspektive stark machen wollen, dass wir diese Freiheitsräume verteidigen. Und da meinetwegen kann man dann später drüber sprechen, wer da zuständig ist und wie man das irgendwie effizient organisiert. Aber in erster Linie sollte sich der Staat da zurückziehen aus der Regulierung unseres Diskurses, weil er ja auch nicht neutral ist, weil er ja auch, er ist ja oft selber Gegenstand unseres Spottes, unserer Kritik. Und dann mit dem hinterher drüber zu streiten, wie legitim das war oder nicht, das sind oft sehr unangenehme Situationen.
Eine weitere Frage noch.
Von dem bekannten Filmemacher Wolfgang Staudte stammt der Film Der Untertan. Und einer seiner Sätze, die in seinem Geburtshaus hier in Saarbrücken steht, lautet: Feigheit macht jede Staatsform zur Diktatur. Und wenn es stimmt, was die Hörerin Brigitte vorhin gesagt hat, sind wir wohl schon auf dem Weg zur nächsten Diktatur.
Sehen Sie das so dramatisch?
Also ich hoffe nicht. Aber einen Punkt möchte ich doch aufgreifen und dem zustimmen. Ja, Demokratie ist, was wir machen, ja, was wir leben. Also wenn man mit dem geduckten Kopf durchs Leben läuft, dann oder ob man mit geradem Rücken und mit offenem Visier seine Meinung sagt. Ich kann nur jeden ermutigen, so zu leben, dass man seine Meinung sagt und ausspricht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ich mit meinem Buch auch so ein bisschen Anstoß dafür gebe, dass man das auch wirklich angstfrei kann. Ja, gerade wenn man die Mächtigen kritisiert, ist es das Wichtigste. Ja, die Ohnmächtige zu kritisieren, das kann jeder. Aber die Mächtigen kritisieren, ob berechtigt oder unberechtigt, ob es mir immer einleuchtet oder nicht. Ich möchte gerne so leben, dass das alles auf den Tisch kommt und die Leute keine Angst dabei haben müssen.
Jürgen Brust hat noch geschrieben, das berühmte Zitat: Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, ist zu sagen, wird Voltaire zugeschrieben. dem würden Sie, glaube ich, dann in dem Fall zustimmen.
Ja, ich würde Voltaire in anderen Dingen nicht so zustimmen, aber in dem, also weil er ziemlich antisemitisch war beispielsweise, aber das ist ein Punkt, in dem würde ich ihm total zustimmen. Ja. Wir kommen als Gesellschaft nur dann voran, wenn wir wissen, was die anderen Leute denken. Ich habe in den USA eine interessante Erfindung kennengelernt, das nennt sich Smart Filters. Das kann man sich aufs Handy laden und dann werden in den sozialen Medien alle empörenden, rassistischen, ja, irgendwie obszönen Dinge ausgeblendet. Und dann läuft, dann surft man da so durch und hat gar keine Ahnung mehr, wie obszön die Leute um einen herum alle sind oder wie das und die morgen landen. So will ich nicht leben. Ich will gerne wissen, wer die Menschen sind, was sie denken, weil ich mir dann aussuchen kann, mit wem ich befreundet sein will und mit wem nicht und wo ich vielleicht auch wieder sprechen möchte und wo nicht.
Meinungsfreiheit, das war das Thema von Roden Steinke heute. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren mit Ihrem Buch. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Danke sehr.
Das Buch, das bekommt heute Wolfgang Hahn, Monika Bücker und Jürgen Boost. Und natürlich können Sie das auch selbst erwerben. Im Berlin Verlag erschienen Meinungsfreiheit von Roden Steinke. Nächste Woche dann wieder Sonntag 9:04 Uhr. Markus Gabriel, wie uns KI moralisch weiterbringen kann. Zu Gast hier bei SR Kultur fragen wir den Autor. Es geht um eine KI, der Mensch im Mittelpunkt steht und die uns vor den Konzernen beispielsweise schützt, schreibt Markus Gabriel. Spannendes Thema nächste Woche hier bei Fragen an den Autor. Für heute bedankt und verabschiedet sich Jochen Marmit. Schönen Sonntag.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Hallo, ich bin Christian Horth und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung. Wie verändert künstliche Intelligenz meinen Job? Wie wird Wohnen wieder bezahlbarer? Wie steht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien? Es gibt so viele Themen, die uns in ganz Deutschland bewegen und über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Mitreden. Deutschland diskutiert.
Was ich dazu noch sagen möchte, ist...
Ab dem 29. April, jeden Montag und Donnerstag um 20.15 Uhr. Live im Radio bei BR24, HR Info, NDR Info, RBB24 Inforadio und SWR Aktuell. Und gleich danach natürlich auch in der ARD Audiothek.